Abend, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein bei der langen Nacht des Journalismus im Wiener Volksgarten. Und toll, dass noch so viele Leute da sind zur späteren Stunde und bei den Temperaturen nicht im Biergarten oder am Wasser, sondern uns heute zuhören. Wir können aber, glaube ich, versprechen, dass es relativ spannend wird.
Wir sprechen heute nämlich über die Geschichte eines Mannes, die uns tief hineinführt in eine Welt aus Bandenkriegen, Terror, Anschlägen und die sogar einen Bankraub beinhaltet. Es geht in ein Milieu, in dem die Gewalt der Straße und fanatischer Islamismus regieren und aufeinandertreffen.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Raut vom Standard.
Und wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen, die ganz tief drinstecken in dieser Recherche, weil sie da zusammen schon lange einen Mann begleiten, über den wir heute sprechen wollen. Das ist einmal unser Gast Magdalena Punz, Chefreporterin von Puls24 und zum ersten Mal heute bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, und unseren zweiten Gast kennen Inside Austria-Fans schon, Jan-Michael Machert. Er ist immer dann bei uns zu Gast, wenn es um Crime-Geschichten geht. Schön, dass du da bist.
Danke.
Vielleicht als erste Frage an euch beide. Es kommt ja nicht so häufig vor, dass Redakteure von unterschiedlichen Medien zusammen eine Geschichte recherchieren. Wie kam es denn dazu?
Das hat mit dem 2. November 2020 zu tun, also auch mit dem Prozess danach, nach dem Terroranschlag in Wien, bei dem 4 Menschen gestorben sind und etliche weitere verletzt wurden. Wir haben uns damals kennengelernt, eigentlich immer nebeneinander sitzend, weil es ist oft bei Prozessen so, dass speziell zu Beginn sind immer alle da, dann bei den Prozesstagen dazwischen wird es immer weniger und immer dünner. Und wir haben eigentlich, das waren ganz, ganz viele Prozesstage, diese Prozesstage auch durchgehalten und sind dann draufgekommen, dass wir eigentlich an dasselbe Nerdtum teilen, also quasi so für Dschihadismus, Terrorismus, und konnten eigentlich schon am Ende den Akt mitsprechen und antizipieren sozusagen, was der Richter als nächstes fragen wird. Und das hat sich dann sozusagen über die nächsten Jahre und Monate so gehalten, kann man sagen.
Heute soll es aber nicht um den Fall des 2. November gehen, sondern um einen ganz anderen Menschen, eine ganz andere Geschichte. Und zwar sprechen wir eben über Abubakar D. Es ist ein mittlerweile 25-jähriger Mann, um den ihr jetzt sehr, sehr lang und intensiv recherchiert habt und der derzeit in Wien im Gefängnis in Untersuchungshaft sitzt. Bevor wir näher auf seine Geschichte eingehen und warum uns die heute so interessiert, fangen wir mal damit an. Wo kommt dieser Abubakar D. eigentlich her?
Also vielleicht gleich zu Beginn einmal vorweggeschickt, das war in dieser Recherche, wo wir wirklich sehr viel herausgefunden haben, einer der schwierigsten Punkte, nämlich etwas über seine Familiengeschichte zu erfahren. Wir haben mit sehr vielen Weggefährten, Gefährtinnen gesprochen, mit Personen, die ihn auch im Gefängnis betreuen. Und die haben alle gesagt, er ist einer, der viel gerne erzählt und da auch sehr offen ist, aber nicht, wenn es um seine Familiengeschichte geht, wenn es darum geht, wo er genau herkommt, was mit seiner Familie passiert ist, wie er aufgewachsen ist. Aber ein bisschen was haben wir dann doch erfahren.
Ja, also man kann sagen, Abubakar ist Kriegskind, gekommen quasi über die zweite Fluchtbewegung während des zweiten Tschetschenienkrieges, ist geboren im Jahr 2000, ist gekommen gemeinsam mit seiner Mutter, mit der Großmutter und dem Onkel. Der Vater ist im Krieg gefallen. Die Mutter hat dann jemand Neues kennengelernt in Österreich, in Wien. Da sind sie 2004 aufgeschlagen, konkret in Favoriten. Und aus dieser Ehe sind dann mehrere Halbgeschwister entstanden rund um Abubakar. Einerseits, also es waren 5 Halbschwestern, ein Halbbruder. Und zu diesem Teil der Familie hat er dann den Kontakt abgebrochen und haben wir auch probiert, sehr viel zu erfahren, warum das eigentlich passiert ist. Das erzählt er eigentlich niemandem. Also ich glaube, es ging auch das Gerücht um oder auch in der Community hat er das offenbar erzählt, dass oder hält sich das Gerücht, dass seine Mutter angeblich gestorben sei. Das stimmt aber nicht. Das
hat vielleicht auch für ihn gestorben.
Für ihn gestorben vermutlich. Und aufgewachsen ist er dann so richtig bei der Großmutter in einer kleinen Wohnung in Favoriten, in einem relativ maroden Gemeindebau und sozusagen auch mit dem Onkel. Aber die Großmutter war sozusagen die eigentliche Bezugsperson über all die Jahre.
Okay. Wir haben hier also einen Flüchtlingsjungen, der in Wien aufwächst und dann als Jugendlicher, das habt ihr auch herausgefunden, an die falschen Leute gerät und plötzlich in der islamistischen Szene in Wien auftaucht. Wie landet er dort?
Also wie sich das rekonstruieren lässt, ist es, dass er 2018 das erste Mal verhaftet wurde. Und zwar ging es da darum, dass er in einer Chatgruppe sehr aktiv war, wo er versucht hat, mit Propaganda vom Islamischen Staat andere junge Menschen zu rekrutieren.
Also so eine Telegram-Gruppe, so kann man sich das vorstellen?
War genau, so eine Chatgruppe, genau, mit vielen jungen, anderen jungen Personen und hier wirklich auch ziemlich einschlägige Propaganda vom Islamischen Staat geteilt hat und auch reingestellt hat selbst. Und dafür ist er schließlich auch verurteilt worden und im Gefängnis gelandet.
Das heißt, bevor ihr überhaupt das erste Mal auf Abu Bakr D. trefft, ist er schon im Gefängnis gesessen. Und man muss sagen, dieser erste Gefängnisaufenthalt sagt ja auch schon viel über ihn aus, erzählt viel. Was ist in diesen ersten Haftstrafen passiert?
Also es hat uns sehr überrascht. Ich meine, wir kennen uns sehr, sehr gut aus mittlerweile im dschihadistischen Milieu und haben dann doch schon, sage ich mal, etliche Ermittlungsakten und Ermittlungsverläufe erlebt. Aber es hat uns dann überrascht, dass Abu Bakr damals mit dem Attentäter, also späteren Attentäter vom 2. November in derselben Zelle lag.
Der ja auch schon wegen einschlägigen Delikten eingesessen ist.
Genau.
Also zwei Terroristen haben sich hier eine Zelle geteilt.
Und genau, und ich meine, da sieht man halt auch wieder, wie gefährlich auch das Gefängnis sein kann für, sage ich mal, potenziell radikalisierte Personen, weil Abu Bakr ja damals eben wegen dieser Chatgruppe in Haft war und der spätere Attentäter ja auch eigentlich in Haft war, weil er ja nach Syrien wollte und auch schon in der Türkei war. Das heißt, auch ein anderer Insasse hat die beiden beobachtet und hat ausgesagt dann nach dem Attentat in Wien, dass die zwei eigentlich mehr oder weniger ex aequo radikal waren, also sprich, wenn man sie von außen betrachtet hat, eigentlich auf demselben Level der Radikalisierung waren.
Okay, also Abu Bakr pflegt Kontakte zu Islamisten, die sich später noch weiter radikalisieren. Und ihr werdet aber in einem ganz anderen Kontext zum ersten Mal auf ihn aufmerksam, und zwar im Frühjahr 2024, also etwas mehr als vor einem Jahr. Wie kommt es dazu?
Ja, da war es wieder so, dass Jan und ich gemeinsam in einem Gerichtsprozess gesessen sind und angeklagt waren eine Gruppe von jungen Männern. Und denen wurde vorgeworfen, Schutzgeld erpresst zu haben. Und zwar im Fokus stand hier ein Handyshop in Wien-Meidling. Und diesen haben sie insofern bedroht, dass sie dem zum Beispiel Schreiben reingeschickt haben oder vor die Tür gelegt haben mit einer Pistolenhülse und Lösegeld gefordert haben. Sie haben Molotow-Cocktails gegen sein Geschäft geworfen. Und die mussten sich eben für all diese Angriffe dort verantworten. Und dann ist eben auch von Seiten des Staatsanwalts an einem dieser Prozesstage, es war mehrtägig, der Name Abu Bakr D. gefallen und die Frage in Richtung der Angeklagten, was macht denn dieser Mann hier in diesem Prozess, umgeben auch wieder von jungen Personen?
Also Abu Bakr hat da zugeschaut, er saß im Zuschauerraum oder wie ist er da aufgetaucht?
Genau, also im Zuschauerraum mit Anhang. Und wie wir da auch später erfahren haben, war er ja auch wieder sehr, sehr nah dran. Also man konnte ihm dann sozusagen keine Tatbeteiligung nachweisen, aber er war auf jeden Fall wieder in einer Telegram-Gruppe, also in der diese Anschläge damals geplant wurden, war er auch nachweislich mit dabei. Und es kam dann auch raus durch ganz, ganz viele Nachrichten von den Jugendlichen, wo es immer wieder hieß, okay, wenn wir das und das geschafft haben, diesen Anschlag, das können wir doch dem Abu Bakr melden oder damit können wir uns brüsten sozusagen vor ihm. Und wie gesagt, er war in dieser Gruppe dabei, hat es gesehen, aber er war damals kein Angeklagter, aber war auf jeden Fall da wieder mittendrin.
Bleiben wir nochmal an diesem Tag im Gerichtssaal. Ihr hört diesen Namen so zum ersten Mal, seid auch irgendwie ein bisschen irritiert, dass da jetzt der Staatsanwalt auf jemanden in den Zuschauerrängen eingeht. Wie seid ihr dann mit ihm ins Gespräch gekommen und wie hat er an diesem ersten Treffen, an diesem ersten Tag auf euch gewirkt?
Ja, es war eine Pause und er saß da wieder umgeben eben von jungen Burschen. Und einer dieser jungen Burschen war einer der Angeklagten, der auf freiem Fuß war. Also schon mal wieder eine Kombination. Was macht dieser Mann mit einem der Angeklagten? Ich habe ihn daraufhin angesprochen, ein bisschen mit ihm geplaudert, was er hier macht. Und dann hat er so gemeint, naja, er hat in der Vergangenheit auch schon Blödsinn gemacht. Er war im Gefängnis, unter anderem auch wegen Terrorismus. Und er ist hier, um den jungen Leuten den richtigen Weg zu weisen, um die ein bisschen unter die Fittiche zu nehmen, damit die quasi einen guten Weg einschlagen. Und welchen Einfluss er damals schon auf diese jungen Leute hatte, hat sich insofern auch gezeigt, weil ich für Puls 24 ein Interview mit diesem Angeklagten machen wollte, der hier auf freiem Fuß war. Und als eben Abu Bakr dann sein Okay gegeben hat, hat er dann auch das Interview gegeben. Also offenbar hat man sich das hier auch noch absegnen lassen, was man hier sozusagen auch im Interview sagen darf.
Also du hast schon gemerkt, dass dieser Hobby-Streetworker, der da dabei ist, irgendwie mehr Einfluss hat, als er da jetzt vielleicht zugeben will?
Also Hobby-Streetworker trifft es tatsächlich auch sehr gut. Wir haben viel über ihn gehört, unter anderem Tourguide, Eheberater, Deradikalisierer. Es gibt viele Begriffe, ja, für die er bekannt ist. Und ja, ich würde sagen, das passt auch alles ganz gut zu ihm.
Wie kann man sich den äußerlich so vorstellen? Was ist das so ein Typ? Was trägt er für Kleidung? Wie wirkt er so?
Eigentlich hat er meistens immer eine Brille getragen, einen klassischen Salafistenbart, mal länger, mal kürzer, die Hose hochgestreckt. Also das ist ja auch immer wieder ein Erkennungszeichen, weil alles, was unter dem Knöchel ist, im Höllenfeuer schmort sozusagen. Also das, so dieses Einmaleins des Salafismus.
Das kannte er auch sehr, sehr gut.
Kannte er gut. Aber jetzt ohne theologisch wahnsinnig tief in der Materie zu sein, aber das äußere Erscheinungsbild hat ganz gut dazu gepasst.
Das heißt, ihr seid dann eben an diesem Gerichtstag zum ersten Mal mit ihm zusammengekommen. Wie ging es danach weiter? Also habt ihr dann den irgendwie für euch am Schirm behalten oder?
Ja, also wir hatten ihn dann auch tatsächlich wieder getroffen, auch mit ihm Kontakt gehabt. Und vor allem dann immer, wenn in Wien was passiert ist, war er eigentlich ein sehr guter Kontakt. Stichwort auch die Bandenkriege, die auf Wien Straßen stattgefunden haben. Denn da hat er auch eine Rolle gespielt.
Genau, da sind wir jetzt beim Stichwort, die Bandenkriege in Wien. Die sind im Sommer 2024 das Thema. Und Abu Bakadeh wird dann eben zu einer Schlüsselfigur, wie sich für euch nach und nach rauskristallisiert. Wie habt ihr ihn dann da erlebt? Also das waren ja damals quasi Streitigkeiten zwischen unterschiedlichen Gangs, rivalisierenden Clans. Vielleicht wollt ihr uns das nochmal ein bisschen erklären, wie ihr das erlebt habt.
Genau, das waren damals Revierkämpfe, muss man sagen, zwischen Tschetschenen, gemischt auch mit ein paar Türken, gegen eine syrische Familiengruppe mit der Bezeichnung 505. Und die haben sich in Wien ziemliche Straßenkämpfe geliefert. Also ging es dann darum, wem gehört der Handelskeh in Wien? Als der Tschetschenenkeh, wurde mir gesagt. Und die Syrer, also die 505er, hätten da sozusagen nichts zu suchen. Und das waren zum Teil wirklich ziemlich brutale Kriege, die haben sich ausgestattet mit Teleskopstangen, Schlagringen, mit Waffen und sind wirklich brutal aufeinander losgegangen und nicht nur im realen Leben, sondern auch im Internet.
Genau, also wir kommen dann wieder zu Telegram und das ist mittlerweile was, was in der Geschichte immer öfter vorkommt. Und so bin ich auf ihn gestoßen, wieder in diesem Bezug, weil wir damals uns diese Telegram-Gruppen genau angeschaut haben, wo wahnsinnig emotionalisiert worden ist, wo diese ganzen Schlägereien damals auch festgehalten wurden. Und wie soll man sagen, es waren fast schon Schmähvideos, die Tschetschenen teilweise über Syrer veröffentlicht haben und umgekehrt. Und so bin ich eigentlich über die Kommentarfunktion sowohl auf TikTok als auch in dieser Gruppe damals wieder auf Abu Bakr gestoßen, weil er damals auf seinem Instagram-Kanal auch eine dieser Telegram-Gruppen verlinkt gehabt hat. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, können wir uns mal zusammensetzen, weißt du mehr drüber? Und natürlich, das kommt dann auch noch in der Geschichte öfter vor, er ist ein relativ, sage ich mal, nähesuchender oder öffentlichkeitssuchender Mensch gewesen, ist er noch immer, aber momentan in Haft. Aber damals haben wir uns relativ schnell getroffen, ein paar Tage nach den Kämpfen in Meidling, ich glaube, die werden einigen nur was sagen, wo, sag ich mal, irrtümlich aus Sicht der Tschetschenen damals Afghanen niedergeknüppelt worden sind, sehr brutal, und haben uns dann 3 Tage später getroffen und er konnte mir sehr, sehr viel darüber sagen. Also wenn man sich heute die Ermittlungen anschaut, hat er mir fast mehr oder weniger die Ermittlungsvorlage, die es heute gibt, mehr oder weniger vorgelesen damals oder mich damit eingeweiht und konnte auch sehr haargenau erklären, wie diese Gruppen funktioniert haben. Und ich habe damals schon das Gefühl, der weiß was. Und was auch ein Indiz war, er hat damals einen 15-jährigen Burschen, das kommt auch wieder immer öfter vor, also immer wieder einen jungen Burschen mit, den er damals als Stellvertreter bezeichnet hat, auch ein Tschetschene mit Wolfsring und so weiter, den er eben als seinen Stellvertreter vorgestellt hat und den ich später zum Bezug auf die Bandenkriege nach auf Polizeifahndungsfotos wiedererkannt habe. Also
ja, dazu muss man auch sagen, es gibt noch keine Anklage rund um diesen Fall in Wien-Meidling. Das heißt, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, das muss man immer dazu sagen. Aber wenn man sich den Akt so anschaut, dann kommt er halt schon sehr präsent vor.
Aber das heißt, Abu Bakr war für euch am Anfang erstmal ein Insider vor allem, der euch auch so ein bisschen so einen Schlüssel zu dieser Welt der Bandenkriege da, der euch diese Welt eröffnet hat. Was habt ihr denn noch darüber herausgefunden, welche Rolle er da tatsächlich spielt? Also war er einfach nur jemand, der die Szene sehr gut kennt oder inwieweit, du hast schon die Chatgruppen erwähnt, war er da selber dann auch involviert?
Ich meine, wie soll man sagen, auch das zieht sich ein bisschen durch sein Leben. Er geht ja dann sehr öffentlich mit diesen Dingen um und es war ja vor dieser Knüppelei damals in Meidling, hat er zu einer Konferenz eingeladen, wie man 505, also diese syrische Gruppe, beseitigen könne. Das stand auch damals so auf Instagram. und hat dann sozusagen Leute zu dieser Konferenz eingeladen und angeblich, so heißt es, irgendwie dann haben sich in Floridsdorf gesammelt und dann später getroffen und dann fand am Abend diese Knüppelei statt. Und was halt dann auch recht spannend ist, Abu Bakr macht sich ja die Hände, sage jetzt mutmaßlich gesprochen, gibt keine Anklage, aber selten selbstschmutzig, sondern stand, wie diese Knüppelei war, nur in der Nähe und hat zugeschaut, schwarz angezogen mit schwarzer Haube und wurde auch von der Polizei angehalten, aber damals hat man noch gedacht, eigentlich hat er nichts damit zu tun, der ist einfach zufällig da.
Seine genaue Rolle wird da ja wahrscheinlich auch vor Gericht noch verhandelt werden, wenn es zu einer Anklage kommt. Wir müssen mit diesen Bandenkriegen jetzt eher einen relativ abrupten Stopp machen, so wie das auch damals in der Berichterstattung tatsächlich war, weil das war das große Thema im Sommer 2024, bis dann plötzlich eben was passiert, das das Ganze nochmal komplett überschattet und aufs Erste eigentlich nach was komplett anderem wirkt. Nämlich, wir erinnern uns alle, es wären die Konzerte der Eras-Tour von Taylor Swift in Wien angestanden. Es waren schon von weltweit Fans angereist und die Stadt war schon total im Eras-Tour-Sommermodus. Und dann ist plötzlich bekannt geworden, dass ein Attentat geplant gewesen sein soll und die Konzerte abgesagt werden. Ihr kommt später drauf, dass auch Abu Bakadeh in diese Causa involviert ist. Bevor wir darauf zurückkommen und weil diesen Podcast hoffentlich dann auch noch sehr viele deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer anhören werden, wollt ihr noch mal zusammenfassen, was genau ist da passiert mit diesen Anschlagsplänen und diesen riesigen, leider abgesagten Konzerten?
Es war natürlich für alle Fans unglaublich traurig. Die sind aus der ganzen Welt angereist, hast du schon richtig gesagt. Aber man hat das dann aus Sicherheitsgründen abgesagt. Und zwar ging es da darum, dass im Fokus ein junger Niederösterreicher aus Ternitz steht, der schon angefangen hat, eine Bombe zu bauen in seinem Garten, der eine Machete zu Hause hatte und hier eben mutmaßlich, auch hier gibt es noch keine Anklage, geplant hat, einen Anschlag auf das Taylor Swift-Konzert zu machen. Er hat hier auch schon eine Art Probefahrt mit einem Auto und einem falschen Blaulicht gemacht und nicht nur das, sondern, und da kommen wir jetzt auch wieder auf Abu Bakr zu sprechen und sein Netzwerk, es waren auch schon aus dem Umfeld des mutmaßlichen Anschlagsplaners aus Ternitz Personen im Stadion, die dort beim Bühnenaufbau geholfen haben. Und da sind wir wieder bei Abu Bakr D.
Jan, du verbindest ja diese Anschlagspläne auf eine ganz besondere Art und Weise mit Abu Bakr, denn bevor das alles öffentlich wurde, dass da eben noch Leute von diesem Bühnenaufbau mutmaßlich beteiligt waren, an dem Tag, als überhaupt öffentlich wurde, dass es diese Anschlagspläne gibt und bevor man viel wusste, da saßt du ja mit Abu Bakr in einem Park, hast ihn getroffen, einfach als Informant, um wieder über die Bandenkriege zu sprechen, an denen ihr ja noch dran wart. Und erzähl doch mal, was ist dann passiert?
Genau, also wir haben uns getroffen, weil er mir einen Kontakt legen konnte zu einer tschetschenischen Quelle, die auch an den Bandenkriegen beteiligt war. Wir haben uns in einem Meidlinger Park getroffen und es war eigentlich anfangs noch relativ normal, muss man sagen. Also wir haben einfach über dies und das geredet, also unter anderem, dass ich seinen Freund auf Fahndungsfotos wiedererkannt habe.
Und du hättest Klimmzüge machen sollen, oder?
Klimmzüge machen sollen, also eigentlich völlig normal, wie das immer war mit ihm. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, während des Gesprächs, der wird immer nervöser und telefoniert die ganze Zeit und ist irgendwie so permanent abseits gestanden. Und dann waren die Telefonate immer mal vorbei und ich habe den noch nie so erlebt, weil so war er immer sehr überheblich ruhig. Man hat ihm eigentlich nie wirklich so Emotionen angesehen. In dem Moment aber eigentlich schon. Und dann entfährt es ihm so, hey, Freunde von mir sind festgenommen worden, hat permanent von seiner Firma geredet und hat das irgendwie nicht so ganz verstanden, auf was er da hinaus will. Dann hat er auch Namen genannt. Er hat ihm damals auch gesagt, Praterstadion, Bühnenaufbau. Ich vermute damals auch Taylor Swift, und das kann ich mir nicht mehr genau erinnern, ob er das so gesagt hat. Aber auf jeden Fall war klar, Festnahmen in diesem Milieu so. Und ich habe das damals für nicht wahnsinnig wichtig gehalten, nämlich nur, und da kommt dann eigentlich die Magdalena wieder ins Spiel, weil die Magdalena war in Ternitz.
Wo der mutmaßliche Attentäter festgenommen wurde, ne?
Mhm. Genau, und Magdalena war in Ternitz und wir haben telefoniert, nachdem das Treffen eben vorbei war, und die Magdalena sagt so, hey, ja, ein Bandenkriege, schon alles alt irgendwie, es kommt derer auf uns zu, am völlig falschen Platz.
Ja. Haben wir noch nicht gewusst, wie eng das eigentlich alles zusammenhängt.
Genau, und dann bin ich in die Redaktion zurück und dann war eben die erste Pressekonferenz auch vom Innenministerium, glaube ich, damals. Und dann war klar, okay, es geht ums Praterstadion, es geht irgendwie um Taylor Swift, es geht um das Konzert, es geht um Festnahmen, Festnahmen dann intern jetzt. Und denkt man, komm in die Redaktion zurück. Und bei der ersten Konferenz, die wir damals gehabt haben, sage ich so, hey, ganz schräg, meine Tschetschenen sind komplett nervös. Es geht irgendwie um Bühnenaufbau, es geht irgendwie ums Praterstadion. Und eigentlich durch einen völligen Zufall waren wir dann so ein paar Stunden weiter voraus, weil auch bei der nächsten Pressekonferenz am nächsten Tag, weil wir die Frage nachher gestellt haben, hey, Bühnenaufbau, Bandenkrieg, gibt es ja vielleicht eine Querverbindung zu dem Ganzen? Damals alle Behörden, also eigentlich samt Minister bis zum Staatsschutzchef, eigentlich alle noch gesagt, na gar nicht, da gibt es keine Verbindung und Bühnenaufbau haben wir auch noch nie gehört. Einige Stunden später hat sich das dann genau als das herausgestellt.
Und er hat uns ja auch eigentlich erzählt, weil er hat gesagt, wie wir mit ihm telefoniert haben, hat er gesagt so, ja, das ist jetzt ganz blöd, aber mindestens zwei von denen, die jetzt festgenommen wurden, habe ich durch meine Firma da reingebracht.
Weil, um das zu erklären, eben meine Firma, was er eben als meine Firma bezeichnet hat, das haben wir auch erst später erfahren. Da geht es dann eben um diese sogenannte, am Anfang hat es geheißen Security-Firma, eigentlich war es eine Facility-Firma, die gehört eigentlich auch nicht ihm. Da hat er nur, wie wir dann auch später erfahren haben, Leute reinrekrutiert. Und wenn man sich dann diese Leute anschaut und diese Liste an Leuten anschaut, da kennen allein wir, glaube ich, 7 Leute von 10.
Viele einschlägig vorbestraft, eben genau wegen Terrorismus und schweren Gewalttaten.
Genau. Wo man dann halt eben auch dazu sagen muss, also dass das Konzert oder die Konzertreihe abgesagt wurde, wenn man sich die Liste anschaut, war klar, weil man auch nicht wusste, wie breit dieses Netzwerk halt noch weiter ausstrahlt außerhalb des Stadions.
Also um das nochmal zusammenzufassen, Abu Bakr nutzt sein Netzwerk aus der Straße von Tschetschenen, die zum Teil auch gewaltbereit sind, zum Teil aus der islamistischen Szene, rekrutiert die, wenn man es so nennen will, für diese Bühnenaufbaufirma und mehrere dieser Personen sind dann mutmaßlich verwickelt in die Anschlagspläne. Was habt ihr denn darüber?
Nicht nur Tschetschenen, aber unter anderem auch Tschetschenen.
Genau, genau. Er ist ja gut vernetzt da, genau, in diesem Bandenmilieu. Was habt ihr denn darüber rausgefunden? Wusste er was davon, dass dieser Anschlag geplant war? Also steckte er da auch mit drin? Oder war das mehr oder weniger dann sein Pech, dass die nicht nur gewaltbereit waren, sondern tatsächlich so weit gegangen sind, einen Anschlag verüben zu wollen?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil, wie gesagt, der Hauptverdächtige aus Ternitz, es gibt noch keine Anklage, der wird nach wie vor weiter ermittelt. Aber wir wissen, bei einem Prozess, der jetzt bald in Wiener Neustadt stattfinden wird, das ist der engste Vertraute des mutmaßlichen Hauptplaners rund um diesen Taylor Swift-Anschlag, dass die beiden, also Abu Bakr und eben dieser enge Vertraute, sich sehr gut kannten, beim Bandenkrieg sehr viel miteinander zu tun hatten und das auch einer ist, dem er eben da diesen Job verschafft hat. Aber inwiefern er da wirklich eine Rolle spielt, das ist nicht klar. In dieser ersten Anklage, die es gibt, kommt da, glaube ich, namentlich schon vor, aber nur als einer, der zu diesem Netzwerk zählt, aber er ist weder als Zeuge, soweit ich weiß, geladen. Und es gibt da auch sonst keine Verdächtigungen in die Richtung.
Wie war das denn für euch? Ihr hattet ja diesen Typen, von dem ihr dachtet, der ist einfach ein guter Insider. Wie war das für euch, als ihr gemerkt habt, hey, der steckt da vielleicht in diesen Anschlagsplänen drin?
Schon schräg. Also wir haben uns immer gedacht, ich meine, dass der irgendwo drinnen hängt, war klar. Und dass eine, wie man sie nennt, kriminelle Energie hat, war auch klar. Aber dass der so tief in gewissen Dingen, also vor allem in den Dingen drinnen steckt, die wir uns eigentlich permanent anschauen, nicht unbedingt, würde ich sagen.
Man muss ja echt sagen, wenn man sich den Sommer 2024 und auch das Frühjahr davor nochmal anschaut, wir hatten da eben den Prozess um die Meidlinger Schutzgeldgang, wo ihr ihn kennengelernt habt. Das war ein Riesenthema. Dann gab es die Bandenkriege, wo er auch mittendrin war und dann eben diese Attentatspläne. Also er war da an den großen Stories des Sommers so nah dran, dass wahrscheinlich manche Kolleginnen und Kollegen neidisch würden. Dann ist aber trotzdem noch nicht vorbei. Es ist alles noch im Unklaren rund um die Anschlagspläne im August und auf einmal reißt euer Kontakt zu Abu Bakr aber ab.
Das ist so ein bisschen das, was uns hin und wieder passiert, wenn man in der kriminalistischen Szene so ein bisschen vernetzt ist, dass man dann halt plötzlich keine Antwort mehr bekommt und die Nachrichten nicht mehr durchgehen. Es liegt dann meistens daran, dass die Personen gerade im Gefängnis sitzen. Also das passiert mir zumindest relativ oft. Und im Fall von Abu Bakr wissen wir, dass er untergetaucht war dann kurzfristig mal und da kurzfristig auch nicht erreichbar war.
Also zuerst hat er einen Tipp gegeben, ein paar Tage danach, nachdem wir mit ihm telefoniert haben, hat er nachher wieder auf Instagram gepostet, so quasi 30 Festnahmen, mittlerweile die Polizei tritt durch, löscht all eure Handys.
Also er ist wahnsinnig nervös geworden, auch zu dem Zeitpunkt.
Da ist er dann noch Rechtsberater geworden, zu seinen Rollen dazu.
Also empfiehlt immer Handys zu löschen, regelmäßig, und hat es dann auch selbst getan, also das war dann eine Zeit lang weg. Wir haben ihn dann eine Zeit lang nicht erreicht, bis dann halt am 29. September er mir geschrieben hat von einer Nummer, die ich bis dato nicht kannte, aber völlig förmlich, als wäre nichts gewesen, so, hallo, wie geht es Ihnen? Weil immer sehr förmlich gewesen, bis zum Schluss bei Sie.
Können Sie Klimmzüge für mich machen?
Genau, ja, quasi. Und hat dann, was ich gesagt, das ist meine neue Nummer, als wäre nichts gewesen und dann kommt es eben zum besagten Banküberfall in Linz.
Genau. Spoiler.
Also er taucht plötzlich wieder auf, er ist wieder da mit einer neuen Nummer und einen Tag später passiert dann wieder etwas, das auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Abubakar und unserer Geschichte zu tun hat. Nämlich in der Stadt Linz in Oberösterreich passiert ein Banküberfall. Da stürmen zwei Männer, vermute Männer, eine Sparkasse und nehmen 78.000 Euro mit. Später kommt ihr drauf, auch da hängt Abubakar wieder mit drin. Wo ist der denn in dem Moment während des Banküberfalls?
Vielleicht erzählst du die Geschichte rund um den Banküberfall und ich erzähle dann die Geschichte, wie ich den Mittäter.
Also im Grunde ging das ganz schnell. Also Banküberfall hat ihm, wie gesagt, Hände hoch, das ist ein Überfall. Dann mit einer Schreckschusspistole drinnen gestanden, zwei junge Buben mit einer, also natürlich auch schon maskiert und mit Handschuhen und so weiter. Ganz schnell diese 78.000 Euro in einen Rucksack gesteckt, dann weiter in eine Sporttasche und wie es der Zufall so will, wartet ein gewisser Abubakar im Park nahe dieser Bank. Dem übergeben sie dann den Rucksack und das geben bis dato auch alle zu. Also die zwei sind mittlerweile auch verurteilt, Abubakar noch nicht in dieser Causa. Und Abubakar führt dieses Geld nach Wien. Die anderen beiden flüchten derweil auf gestohlenen Rädern in ein Waldstück. Man kann sich vorstellen, in Linz war dann tatsächlich die Hölle los. Also man hat den mit Helikoptern gesucht, also die zwei Burschen. Man hat Spürhunde eingesetzt, man hat quasi auch die Bevölkerung erfragt, ob es Hinweise gibt. Man hat diese beiden Burschen dann innerhalb von 2 Stunden auch gefunden. Man hat die dann einkassiert. Die waren dann seither in Haft. Nur der Abubakar ist nach Wien gefahren mit dem Geld. Das gibt er auch zu. Und hat dann angeblich, man hat ihm zuerst gesagt, er soll die Tasche nicht aufmachen, angeblich. Er war dann aber neugierig und hat sie dann zu Hause, wie es der Zufall so will, aufgemacht und ist draufgekommen, da ist Geld drinnen. Genau, und hat gesagt, was soll der Scheiß, angeblich. Und wie soll man sagen, dann sind halt einige Dinge passiert.
Er hat dann natürlich versucht, da irgendwie dieses Geld auch irgendwie loszuwerden, hat dann Kontakt gesucht mit der Mutter von einem Bankräuber, nämlich einem aus Linz. Und das hat dann aber nicht funktioniert, das hat nicht geklappt, das Geld ist dann bei ihm geblieben. Und dann ist ihm halt irgendwie so eingefallen, naja, vielleicht könnte ich das Geld ja irgendwie investieren in ein Grundstück in Ungarn. Oder mir einen Mercedes kaufen.
Aber gebraucht.
Gebraucht. Und er hat ja auch keinen Führerschein gehabt, aber weiß nicht, vielleicht war er einfach ein Auto. Na, wer weiß das schon. Und dann gab es auch dubiose Zahlungen auf Konten der Ehefrau, aber auch bei der Oma wurde Geld gefunden. Also
und er selber sagt, er hat damit überhaupt nichts zu tun. Also das war alles natürlich reiner Zufall. Und die eigentlich nicht wirklich zu ihm gehalten hat, jetzt beim Gerichtsprozess, war dann die Ex-Frau, die das Geld beim Zusammenräumen gefunden hat und dann einmal durchgezählt hat auch.
Mit der Bank Linz-Schleife noch über den Geldpaketen.
Weil das war der nächste große Fehler. Bei der Hausdurchsuchung war noch die Banderole drauf von der Bank. Aber auf jeden Fall hat die Freundin auch ausgesagt vor Gericht oder die Ex-Freundin ausgesagt, als ich ihn gefragt habe, woher das Geld ist, hat er gesagt, aus Linz. Er bestreitet es.
Ihr begleitet diesen Prozess jetzt ja auch wieder, der seit einigen Wochen läuft und ohne jetzt die große juristische Expertise mitzubringen, ich glaube, allzu gut schaut es nicht aus für ihn, oder?
Naja, wenn wir uns jetzt anschauen, wie die bereits Verurteilten in Oberösterreich dazu stehen, dann stehen die nach wie vor ganz, ganz stark hinter den Abubakar. Vielleicht eine kleine Geschichte. Kurz vor dem Prozess habe ich einen Anruf bekommen und zwar genau von jenem jungen Mann, der eben für diesen Bankraub verurteilt wurde. Ich muss vielleicht auch noch ein bisschen die Geschichte davor erzählen. Während dieser Bandenkriege habe ich nämlich in Wien Reportagen für Puls 24 gemacht und bin da zufällig im 10. Bezirk eben auch wieder auf Abubakar gestoßen, der wieder einen jungen Mann mit dabei hatte. Hat gesagt, ja, den nehme ich bei Behörden wegen ein bisschen unter meine Fittiche, damit der auch auf den richtigen Weg kommt. Und komischerweise war genau dieser junge Mann, der mit ihm da unterwegs war, dann der Bankräuber aus Linz, der verurteilt wurde. Und der hat mich dann kurz vor dem Prozess, weil wir hatten auch Kontakt, angerufen. Kam dann so, es hat geläutet, mein Handy, und dann war so eine Ansage, eine aufgenommene, das ist jetzt ein Anruf aus einer staatlichen Institution, es wird aufgezeichnet und es ist, muss ich auch sagen, für mich ein bisschen ungewöhnlich, sowas, aber ich habe es schon fast vermutet. Ja, hallo, hier ist XY, wir kennen uns ja, ich sitze ja in Haft und ich wollte nur sagen, der Abubakar hat gar nichts gemacht. Der ist unschuldig, wir haben ihn reingelegt und wir finden das ein Wahnsinn, dass der sich hier jetzt vor Gericht verantworten muss. Also man hat tatsächlich noch versucht, auch über uns Journalistinnen Einfluss zu nehmen, um den Abubakar, also den großen Mentor, auch hier nochmal in Schutz zu nehmen.
Und meinst du, das liegt daran, hatten die einfach Angst vor ihm oder war der wirklich so eine Respektsperson? Woran liegt das?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass man auch Angst haben kann, vielleicht nicht nur so vor ihm, aber vor seinen Kontakten. Und ich meine, er ist im Gefängnis, vor ihm muss man jetzt aktuell keine Angst haben, aber der kennt bestimmt Leute, wissen wir, hat ein großes Netzwerk. Vielleicht waren die eingeschüchtert und haben deswegen versucht, hier auch noch ein bisschen zu intervenieren bei Gericht. Und werden wir schauen, wie das gewirkt hat.
Und vielleicht war es auch diplomatisch gesagt Dankbarkeit, weil die Person, der Bankräuber, war auch auf der Liste von dieser Facility-Firma damals im Stadion und hat auch dort gearbeitet, ist auch dorthin vermittelt worden, ist ein, kann man sagen, Konvertit, ein Radikaler, auch ein Zufall. Ja. Also vielleicht war es auch eine Handwäsche, die andere, man hält bis zum Schluss zueinander.
Wie wirkte denn Abu Bakr für euch im Gerichtssaal als Angeklagter?
Eigentlich genauso, wie wir ihn kennengelernt haben. Also er gibt halt bis zum Schluss nicht auf. Also das, was er nicht kann, ist alles, was er möglicherweise angestellt hat.
Oder Verantwortung übernehmen
kann er nicht. Es war ein bisschen ein skurriler Prozess, weil er irgendwann einmal begonnen hat, sich selbst zu vertreten. Also er wollte dann eigentlich seinen Anwalt nicht mehr an seiner Seite haben. Also er hat dann eben einmal seinem Anwalt das Wort verboten, mehr oder weniger. Und er hat dann gesagt, kann ich selber die Fragen stellen. Und war dann auch mit seiner Freundin plötzlich per Sie. Und hat dann mit ihr quasi darüber debattiert, wie viel, das muss man jetzt alle zusagen, Schwarzgeld verdient hat, weil er keine Arbeitserlaubnis hatte aufgrund der ersten Verurteilung.
Und um den Terror.
Genau, und da hat er dann wahnsinnig intensiv argumentiert, na, ich habe so wahnsinnig viel Geld verdient über Schwarzarbeit eigentlich. Und dann hat er mit seiner Freundin darüber gestritten, wie viel er eigentlich in dieses Gemeinschaftskonto, das sie gemeinsam gehabt haben, eingezahlt hat und eigentlich fähig ist, auch ohne Bankraub Geld zu verdienen. Das war ihm wahnsinnig wichtig. Und ansonsten kann man sagen, was insofern skurril, weil er einfach die Situation nicht versteht. Er greift dann die Staatsanwaltschaft an, er greift dann die Polizei an, er greift halt alle umstehenden Personen, die ihm irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht noch eine Rutsche legen könnten. Die nutzt er dann eigentlich nicht wirklich, sondern schlägt mehr oder weniger um sich sozusagen und hat eher so das Gefühl, er ist eh über allem erhaben und kann sich da quasi jetzt selber verteidigen. Nur man hat einfach gemerkt, okay, das, was auf der Straße funktioniert, funktioniert beim Richter dann einfach nicht mehr.
Und was also, wir auch erfahren haben, dass er im Gefängnis eben auch genau diese Rolle mittlerweile wieder einnimmt, dass er sich junge Häftlinge hernimmt und sagt, na gib mir mal deinen Strafantrag, schau mal das durch, ich kann dich da juristisch beraten, ich habe viel Erfahrung. Also auch da nimmt er wieder die Rolle des Beraters in dem Fall an. Ja.
Also sein Selbstbewusstsein hat nicht gelitten, auch nach diesem Prozess.
Und er hat ja auch gar nicht so Unrecht, also er hat ja wirklich viel Erfahrung, wenn man bedenkt, dass er mit 25 ja wirklich in unfassbar vielen Fällen und Strängen der vergangenen chronikalen Geschichte drinnen gesteckt ist. Da stellt sich ja auch ein bisschen die Frage, haben wir überhaupt schon begriffen, wie groß sein Einfluss ist? Ist das vielleicht immer noch nur die Spitze des Eisbergs? Habt ihr manchmal das Gefühl, dass seine Rolle vielleicht noch immer unterschätzt wird? Oder wie schätzt ihr das ein?
Es ist natürlich schwer zu sagen, was da noch sein könnte, aber ganz klar ist, dass er rund um vor allem junge Männer einen Einfluss hat. Also er schart diese radikalen Kriminellen tatsächlich um sich. Also da geht es sehr viel auch um Dschihadismus, Islamismus, Kriminalität. Kriminalität, die man legitimiert eben durch die vermeintliche Religion. Nämlich wenn ich quasi einen Menschen in Österreich überfalle, dann mache ich halt einen Dschihad hier quasi im Land. Aber das ist eh okay, weil das ist ja ein Kuffar, das ist ein Ungläubiger, das darf ich. Also diese Szene, die er um sich schart, das ist schon eine einschlägige Szene. Wie gefährlich sie ist, zum Teil wahrscheinlich. Aber er hat jedenfalls einen Eindruck bei diesen jungen Leuten hinterlassen bislang.
Wenn man sich jetzt aber seine Biografie nochmal mit ein bisschen Abstand anschaut, dann sieht man ja auch einen jungen Mann, der eigentlich von Geburt an wahnsinnig viel Gewalt erlebt hat, eine Fluchterfahrung hat in Österreich, wirklich einen sehr schwierigen Start mit zerrütteten Familienverhältnissen und eigentlich auch wirklich wenig Perspektive. Ist er da auch ein bisschen ein Opfer seiner Umstände, dass er jetzt eben auf dieser schiefen Bahn gelandet ist?
Es ist sicherlich eine Mischung. Also ich glaube, das war auch der Grund, warum wir diese Geschichte gemacht haben letztlich, weil es ja sehr viel erzählt über das, über das wir momentan diskutieren, wenn wir über Jugendkriminalität reden. Ich meine natürlich, ich habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, zum Beispiel über diese nicht existente Arbeitserlaubnis aufgrund einer, natürlich braucht man es nicht bagatellisieren, so ein Terrordelikt, aber ich glaube, wir müssen vielleicht auch ein bisschen darüber reden, ab wann bei uns in Österreich Terror beginnt und wo er aufhört. Weil im Moment ist es halt wirklich so, wenn man Terrorpropaganda begeht, man relativ schnell in Österreich und dann hat man einfach 1978 sofort eigentlich im Strafregister stehen. Es ist, wie gesagt, nicht bagatellisierend, aber ich meine, ich glaube schon, dass sie das für ihn oder für ihn einfach schwieriger war, in Österreich Fuß zu fassen, nach diesen ganzen Straftaten natürlich. Ich meine, braucht man jetzt auch nichts schönreden, aber wenn ich keine Arbeitserlaubnis habe, wird es einfach wahnsinnig schwierig, dann verbleibe ich einfach natürlich in der Schwarzarbeit, verbleibe in, sage ich mal, auch sehr dubiosen, das sollte man sich vielleicht einmal genauer anschauen, sehr dubiosen Security-Kreisen, wo man auch immer wieder Leute trifft, die sehr leicht an Waffen kommen, die, wie wir auch gesehen haben, wenn man sich die Listen anschaut, einfach eine gewisse Radikalität mit sich bringen. Also von dem her, das wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, würde ich sagen.
Hat er vielleicht versucht, sich auf der Straße den Respekt zu verschaffen, den er sonst in der Gesellschaft nicht bekommt? Könnte man es vielleicht auch so ein bisschen sehen?
Bestimmt. Und was wir auch so ein bisschen vermuten, ist auch die fehlende Vaterfigur, die hier sicher auch eine zentrale Rolle spielt. Er wollte, das haben wir am Anfang schon gesagt, immer sehr wenig über seine Familienverhältnisse erzählen. Man hat so das Gefühl gehabt, das ist immer ein bisschen unangenehm, dass er bei der Großmutter lebt, keinen Vater hat, der Mutter keinen Kontakt hat. Und er hat ja in gewisser Weise auch so ein bisschen diese väterliche Rolle eingenommen, indem er eben immer jüngere Burschen um sich geschart hat und auch immer geglaubt hat, glaube ich. Vielleicht hat er es auch wirklich geglaubt, dass er denen was Gutes tut, wenn er die ein bisschen anleitet, sie ein bisschen unterstützt. Aber er hat dann offenbar diese kriminelle Energie dann doch eben so eingesetzt, wie man sie, ja, also kriminelle Energie ist nie gut, aber das, was er vielleicht positiv machen wollte, das hat er irgendwie nicht umsetzen können.
Was ja an dieser Geschichte besonders spannend ist, ist, dass da so vieles zusammenkommt in dieser Person von Abu Bakr. Also er ist am Anfang, lernt ihn kennen als jemand, der in diese Bandenkriege verwickelt ist, die zum Teil auch irgendwie anführt. Er ist in der islamistischen Szene aktiv und dann ist er auch noch ein mutmaßlicher Bankräuber. Ja. Was habt ihr aus seiner Geschichte über diese Szene gelernt?
Eigentlich hier, was die Magdalena schon ein bisschen so angeschnitten hat mit dem, wie wir sie nennen, Radikalkriminellen. Ich glaube, das sehen wir einfach sehr, sehr häufig. Also auch wenn wir uns die Meidlinger Schutzgeldbande zum Beispiel anschauen, auch da ging es schon sehr stark darum, dass sie Milieu mischt, also dass man teilweise einfach Leute hat, die wollen einfach Geld verdienen, einfach ganz, ganz klipp und klar, sie sind einfach Kriminelle oder in einem kriminellen Milieu. Und dann gibt es halt einfach Leute, die das religiös legitimieren zum Beispiel, wo man dann nämlich nicht nur, wenn es um Österreicherinnen und Österreicher geht, wo man sagt, okay, da ist der Einbruch legitim, weil wir leben in einem Land des Unglaubens, sondern wo man es auch zum Beispiel gegen Musliminnen und Muslime genauso legitimiert, wo man sagt, okay, du bist ein Götzendiener, bei dir geht es. Und wo diese Sachen zwar sowohl beim Bandenkrieg als auch bei der Meidinger Schutzgeldbande immer wieder eine Rolle, dass es religiös also legitimiert wird zum Teil. Und ansonsten muss man sagen, eben, dass wir genau über diese Themen reden sollten. Also dass eigentlich Sozialarbeit in der, gerade in diesen Milieus, wahrscheinlich breiter zu sehen ist, welche Vergangenheit, welche Sozialisation Leute haben. Und ich glaube, das wird sehr oft vergessen bei diesen Geschichten, darum haben wir es auch so betont, dass es jetzt kein Freibrief ist, aber schon auch eine Rolle spielt.
Ja, der Fall erzählt auf jeden Fall viel über eine Szene, in der mitunter auch unbemerkt wirklich sehr viel zusammenkommt und die Grenzen zwischen eben Extremismus und Straßenkriminalität viel fließender sind, als das auf den ersten Blick irgendwie so scheint. Ich habe das Gefühl, ihr habt es geschafft, über diesen Fall ganz, ganz viel eben so vom Kleinen ins Große zu erzählen.
Aber wenn es was weiter gibt, dann bleibt ihr bestimmt dran und wir werden auch im Podcast weiter berichten, wenn ihr da was rausfindet. Uns bleibt jetzt nur noch Danke zu sagen. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart, Jan und Magdalena. Danke, dass ihr euch uns mitgenommen habt in eure Recherche, die wirklich sehr, sehr spannend ist.
Ja, und danke auch Ihnen, dass Sie trotz Hitze so lange mit hier ausgeharrt haben und bis es jetzt erträglicher geworden ist, zum Glück.
Vielen Dank. Ja, uns bleibt nur noch zu sagen, tschüss
und Baba.